Wunderschönen guten Morgen. Sucht euch einen Platz hier. In der Mitte sind noch mehrere Plätze frei, wenn ihr hinten noch keinen Platz gefunden habt. Mein Name ist André, die meisten nennen mich Anderle. Ich bin hier Teil des Leitungsteams von HDH. Total schön, dass du da bist heute Morgen. Ich möchte euch ganz kurz zum Anfang, und dann wird die Jessie übernehmen, was erzählen, und zwar von zwei Körperteilen. Und das eine ist mein Herz und das andere ist mein Kopf. Und ich möchte mal mit meinem Herz anfangen. Vor 3 Wochen, glaube ich, habe ich im CCM, im christlichen Zentrum Mannheim, gepredigt. Die fangen schon um 10 Uhr morgens an. Was okay ist, ich bin eh schon immer früher hier, von daher war das für mich keine große Umstellung. Ich habe dort gepredigt und da die früher anfangen, hören die auch früher auf. Das heißt, ich bin schnell in meinen Smart gesprungen und bin von Sandhofen runtergefahren, nee, es war Schönau, runtergefahren auf die Rheinau und bin noch hier reingestürzt und bin hinten hier durch die Tür rein. Und der Gottesdienst war schon zu Ende und hier sind ganz viele Leute gestanden, die einfach Kaffee getrunken haben oder eine Braumeister-Limonade und von irgendwelchen HDHlern belagert wurden oder ihr habt irgendwelche Kekse gegessen und es war einfach so, es war laut und wuselig und ich bin hier reingekommen und ich bin über die Schwelle getreten und mir ist das Herz übergegangen, weil ich von dieser ganz netten Gemeinde CZM, die richtig toll ist, die sind super, ja, aber als ich hier reingekommen bin, da ist mir die Liebe so aufgefallen für HDH. Ich liebe diese Gemeinde. Und Christian Tom, der Pastor vom CZM, der wird demnächst auch bei uns predigen und dem wird es wahrscheinlich genauso gehen. Der wird uns toll finden, aber wenn er zurück in seine Gemeinde kommt, dann wird ihm sein Herz übergehen. Und ich bin hier so durchgelaufen und dachte mir, ey, HDH ist einfach eine tolle Gemeinde. Und warum ist eine tolle Gemeinde? Vor allem, weil wir einen tollen Herrn Jesus haben, aber auch, weil wir einfach eine tolle Familie sind, tolle Leute hier haben und einfach die Liebe und Zuneigung füreinander mega genial ist. Das ist so mein Herz. Ich liebe diese Gemeinde. Aber auch mein Kopf, also in letzter Zeit, ich möchte euch mit reinnehmen in so eine Kopfreise, die ich gerade so mache. Ich denke gerade ganz viel darüber nach, wie Kirche im 21. Jahrhundert aussehen kann. So, dass nicht nur die Churchies, also die Leute, die eh schon glauben, das toll finden, sondern dass Menschen, ganz normale Menschen, die auch gar nicht wirklich viel mit Jesus am Hut haben, dass es für solche Leute auch interessant und ansprechend und magnetisch anziehend sein kann. Magnetic Church. Und in letzter Zeit lese ich ganz viele Artikel und lese über empirische Studien zu dem Thema, wie das eigentlich ist. Was sind die Faktoren, die Kirche relevant machen? Was sind die Faktoren, die Kirche für die Menschen um die Kirche herum, die vielleicht gar nicht zu der Kirche gehören, irgendwie anziehend ist? Und ich habe da einen Artikel gelesen von Dr. Michael Herbst, ist im theologischen Bereich sehr bekannt. Und er hat die Greifswalder Studie durchgeführt vor ein paar Jahren. Und er hat einen Text geschrieben, wie finden Erwachsene zum Glauben? Und ich habe diesen Artikel durchgelesen, ihr könnt es auch googeln, ihr könnt googeln, wie finden Erwachsene zum Glauben, da findet ihr einen Vortrag von ihm, es sind 15 Seiten PDF. Es ist ein wissenschaftlicher Vortrag, also es ist nicht so, dass ihr sagt, oh wow, die ersten 3 Zeilen und ich falle vor lauter Salbung schon um, ja? Sondern es ist einfach Fakten, Fakten, Fakten. Aber es ist mega interessant, ich habe diesen Text gelesen, relativ trocken, aber was sie rausgefunden haben durch Interviews und durch Befragungen von Menschen, die sich zu Jesus bekehrt haben, das hat mich mega begeistert. Und je weiter ich gelesen habe, desto mehr hat eben nicht nur der Kopf, sondern auch mein Herz wieder eingesetzt und hat ganz arg geschlagen. Und ich habe es der Jessie erzählt und Jessie sagte, hey, warum machen wir da eigentlich keine Predigtreihe draus? Was macht eine Gemeinde anziehend? Was macht uns zum Magnetic Church? Was sind die Faktoren, die für uns relevant sind, dass wir jeden Sonntag hier im Gottesdienst auftauchen? Die Faktoren, die uns dazu bringen, in die Hausgruppe, in die Minigruppe zu gehen. Was sind die Faktoren aber auch darüber hinaus, dass Menschen, die noch nicht Teil von HDH sind, Teil von HDH werden? Wie können wir eine magnetische, eine anziehende Gemeinde sein? Wie können wir gemeinsam von Gott so begeistert sein, dass Menschen davon angezogen werden? Darum geht es in der aktuellen Predigtreihe. Die Jessie macht heute den Kickoff. Und genau, ich möchte noch kurz beten und dann darfst du losschießen, okay? Jesus, danke, dass du uns nicht nur in Beziehung zu dir setzt, sondern auch dadurch, dass wir glauben, uns in eine Gemeindefamilie hineingesetzt hast. Danke für HDH, danke für all die anderen Gemeinden um uns herum, Herr. Wir wollen gemeinsam begeistert sein von dir. Darum geht es in den nächsten Wochen. Wir wollen es nicht nur für uns sein oder für dich sein. Wir wollen auch diese Begeisterung so leben und diese Aspekte von Gemeinde so leben, dass andere Menschen von dir hören, dich erfahren und mehr wissen wollen. Herr, wir wollen eine Gemeinde sein, die anziehend ist und die wächst und in deren Reihen und in deren vier Mauern sich Menschen begeistern für dich und bekehren hin zu dir. Das bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.
Amen. Ich habe erstmal zwei Fragen für euch. Erste Frage an alle Churchies, wie wir gerade dieses schöne Wort hier hatten. Also, wenn du ein Churchie bist, meine Frage ist, wenn du eine einzige Sache nennen solltest, als Überschrift, was deiner Meinung nach die Hauptaufgabe der Apostel gewesen ist, was würdest du sagen? Beten, was war? Das Evangelium predigen? Noch was? Oh. Evangelium weitersagen. Ja, das kommt hin. Beten, Evangelium weitersagen, das Evangelium predigen. Und jetzt habe ich eine Frage für alle Anwesenden, egal ob Church oder nicht. Was sind deine Assoziationen? Was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du das Wort Zeuge hörst? Oder Zeuge sein? Oder für die mit eher brüdergemeindlichem Hintergrund Zeugendienst? Ich mache das jetzt gar nicht so groß. Richter. Behaltet das einfach mal für euch so in den Kopf. Was bedeutet Zeuge sein für mich? Letzte Woche war ich mit meinem Sohn in der Stadt. Wir hatten Shopping-Time, das macht Spaß. Und wir sind gerade so von Q6, Q7 rausgegangen. Auto war versorgt. Wir wollten in die Stadt stürzen, um große Schuhe zu besorgen. Und als wir an der Ampel stehen, um über die Straße zu gehen, ist da so vorne rechts auf der anderen Seite so ein kleines Grüppchen von Menschen, zwei Menschen, und die hatten auch so ein bisschen Stand mit dabei und so. Und meines Sohnes Augen leuchteten auf und er sagte, guck mal, Mama, die erzählen von Gott. Und normalerweise ist es so, dass wenn wir in der Stadt sind, eigentlich meistens jemand von HDH oder jemand aus einer anderen Gemeinde, den wir kennen, wir bleiben stehen und wir quatschen so ein bisschen und haben eine gute Zeit. Aber in dem Fall, ich blickte so hin und bin gerade weitergekommen und sage, ach ja, das sind die Zeugen, und bin so weitergelaufen. Und irgendwann habe ich gemerkt, mein Sohn hängt mir hinterher. Und ich habe zum ersten Mal gedacht, der war total verwirrt. Wie, das sind die Zeugen? Ja, und warum bleiben wir da nicht stehen? Warum reden wir nicht mit denen, wie wir das normalerweise immer tun? Und danach hatten wir erstmal ein Gespräch über die Zeugen Jehovas und vielleicht auch gewisse Unterschiede zwischen unserem Glauben und ihrem Glauben. Aber so viel zur Verbindung, das sind die Zeugen. Und ich möchte euch eine andere Geschichte reinnehmen. Das ist mir passiert, ich bin in Bayern aufgewachsen, ich bin Einzelkind, das heißt, bei mir zu Hause war nie so wahnsinnig viel los, aber meine Freunde so schräg gegenüber, die haben da gewohnt, großes Haus am Ende von der Sackgasse. Der Junge in meinem Alter, ungefähr 5, meine aus meiner Sicht besten Freundin 10, ich vermutlich hatte sie bessere Freundinnen als mich, aber ich dachte, sie sei meine beste Freundin, wohnten gegenüber und ich war eigentlich die meiste Zeit dort. Und es hat Spaß gemacht, die hatten einen großen Garten, war richtig cool. Es gab da ein spannendes Ritual. Das habe ich so nirgendwo sonst erlebt und auch danach nie wieder so erlebt. Und es funktionierte so, es kam ein alarmierender Aufschrei, der Hausierer kommt. Daraufhin sind meine Freundin und mein Freund unters Bett gesprungen. Ich dann in Zukunft auch. Die Mutter ist in der Küche erstarrt. Das ganze Haus verfiel in Schweigen und man hat so gut wie nicht geatmet und hat gewartet. Klingeln. Klingel nochmal. Und dann irgendwann mal. Entwarnung. Der Hausierer hat auch diesmal seine Beute nicht bekommen. Man konnte wieder unter dem Bett hervorkriechen. Und die Gefahr war für diesmal abgewendet. Das ist mir danach nie wieder passiert bei der Gelegenheit. Wenn du heute von mir hörst, du sollst Zeuge sein, hast du dann das Gefühl, ich sage zu dir, du musst dieser Hausierer sein? Du kommst und Leute springen unter das Bett und hoffen, dass du ja wieder weggehst? Ich habe dir eine Berufung mitgebracht. Deine Berufung ist, du sollst Zeuge sein. Und das ist eine hammermäßige, coole Berufung. Die ist mega, die ist super und die ist leicht. Und ich möchte dich da heute mit reinnehmen. Ich möchte dir erklären, wieso das so eine richtig hammercoole Berufung ist. Und nachher, wenn du hier rausgehst, wirst du sagen, ich bin ein Zeuge. Yeah, voll cool. Aber um dich davon zu überzeugen, möchte ich erstmal zwei Punkte bringen, was ich glaube, was wir so noch nicht ganz verstanden haben. Wir kennen zwar das Wort Zeuge, Zeugendienst, Zeuge sein, aber wir haben keine Ahnung, was genau sollen wir denn jetzt eigentlich bezeugen? Was bezeugen wir und wie sollen wir Zeuge sein? Das möchte ich euch jetzt aufdröseln. Um herauszufinden, wie etwas sein soll, fangen wir erstmal an, wie etwas nicht sein soll. Vielleicht falsche Annahmen von Zeuge sein. Und wenn ihr nicht so denkt, ich denke so, ja, vielleicht der Gedanke, Zeugendienst bedeutet Traktate verteilen. Ja, wir treffen um 18.30 Uhr, jeder kriegt so einen Stapel und dann immer schön. Oder sich in die Fußgängerzone stellen. Oder während du ein Gespräch hast mit deinem Nachbarn oder mit einer Freundin, eigentlich nur die ganze Zeit drauf zu lauern, wann kann ich das Wort Jesus endlich platzieren? Du kriegst gar nicht mit, was der sagt, weil du nur denkst, irgendwie muss ich da noch Jesus reinbringen, sonst gilt das nicht. Das könnte Zeugendienst für dich sein. Vielleicht bedeutet Zeuge sein bei dir aber auch, du hast die wohlerzogensten Kinder in der ganzen Straße. Dein Auto ist immer sauber. Dein Garten perfekt aufgeräumt. Der Kuchen, den du fürs Kinderfest machst, ist besonders aufwendig und übermäßig lecker. Du verlierst niemals die Beherrschung. Du bist immer pünktlich. Und dein Leben singt ein Lied von Leichtigkeit und Segen. Wir haben gerade eben eine SMS von unserem Nachbarn bekommen, dass er unseren Sohn, der heute auf einer Party sein sollte, unseren Kleinen, noch schnell zu seinem Freund gefahren hat, weil da irgendwas schief ging und er auf einmal vor der Tür stand. Wenn du diese Vorstellung von Zeugendienst hast oder von Zeuge sein oder die ich euch davor genannt habe, dann kennst du wahrscheinlich vorrangig das Gefühl Minderwert, Frust, Überforderung und wow, das ist einfach nicht machbar. Aber ich möchte euch mal fragen, denkt ihr, das ist das biblische Zeuge sein, dass du den besten Kuchen backen kannst? Wenn ich in der Apostelgeschichte lese, dann lese ich was ganz anderes. Und da möchte ich euch mit reinnehmen. Ich nehme euch mit in die Apostelgeschichte. Wir sind ganz am Anfang, erstes Kapitel. Jesus ist bereits auferstanden, noch nicht aufgefahren. Er hat sich jetzt 40 Tage lang mit seinen Jüngern getroffen, haben gequatscht, haben beredet, wie es jetzt weitergeht. Und jetzt sind sie auf dem Berg. Es ist klar, jetzt passiert hier irgendwas. Und es kommen die letzten Worte, die Jesus an seine Jünger richtet. Jetzt kommt das große Finale. Bevor er dann geht. Und nicht nur geht, viel cooler, auffährt. Mit Wolken. Richtig cool. Also, Jesus sagt zu seinen Jüngern, als letztes, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien und bis ans Ende der Erde. Das heißt, Jesus sagt, ich gehe jetzt, aber ich habe einen Job für euch. Folgendes, ihr lieben Apostel, ihr sollt von mir zeugen. Das ist eure Job Description, eure Daseinsberechtigung. Das ist der Grund, warum ich euch nicht schon alle mit nach oben nehme. Eure Aufgabe ist, zeugt von mir, seid meine Zeugen, von jetzt an, bis ich wiederkomme. Überall. Und deswegen war es eine ganz gute Sache, was der Gidi vorhin gesagt hat. Wollen wir diesen Zeugenbegriff ein bisschen aufdröseln? Was hat man denn damals unter einem Zeugen Verstanden? Tatsächlich das Gleiche wie heute auch. Ein Zeuge ist ein juristischer Begriff. Das heißt, der Zeuge hat irgendwas gesehen und das soll er erzählen. Der Richter blickt auf den Zeugen und sagt zu ihm oder fragt ihn, was ist passiert und wer war beteiligt. Mehr muss der Zeuge eigentlich nicht machen. Und genau das ist, was Jesus von seinen Jüngern wollte. Ihr lieben Jünger, Apostel, erzählt, was durch mich passiert ist, erzählt, was ihr gesehen habt, dass ich getan habe. Das heißt, die Jünger erzählten von Jesu Taten. Wir haben gesehen, die Hand wurde geheilt am Sabbat. Wir haben gesehen, wie der Lahme wieder gehen konnte. Wir haben gesehen, wie das Brot sich vermehrt hat. Wir haben gesehen, wie die Tochter des Lazarus wieder zum Leben kam. Wir haben gesehen, wir haben gesehen, dass die Tochter des Jairus wieder zum Leben kam. Wir haben gesehen, wie Lazarus wieder zum Leben kam. Wir haben gesehen seine Taten. Sie bezeugten, sie erzählten von seinem Tod. Wir haben gesehen, dass Jesus am Kreuz hing. Wir haben gesehen, dass er wirklich tot war. Wir haben gesehen, wir waren dabei, als er zu Unrecht von euch, in dem Fall, die sprachen ja dann zu den Leuten in Jerusalem, verurteilt wurde. Das haben wir gesehen. Und sie erzählen davon, von seiner Auferstehung. Wir haben gesehen, er blieb nicht tot. Wir haben gesehen, dass Jesus den Tod besiegt hat. Wir haben gesehen, dass er lebt. Er war da. Wir haben mit ihm gesprochen. Thomas hat ihn sogar anfassen dürfen. Wir haben miteinander gegessen. Jesus ist nicht tot. Er hat den Tod besiegt. Er ist der Messias. Das war ihr Zeugnis. Jesus ist der Messias. Und wir haben das gesehen. Das ist ihr Zeugnis. Und Dreh- und Angelpunkt ist nicht das Leben der Apostel, sondern Jesus, was er getan hat. Und insofern ist Zeugendienst eigentlich einfach. Wenn ihr jetzt noch mehr auf die Apostel guckt, werden wir feststellen, dass sie drei verschiedene, dass ihr Zeugendienst aus drei Komponenten bestand. Und dass Gott eigentlich dieses Zeugnis in ihnen gewirkt hat. Er hat es in ihnen getan, dass sie auf drei Art und Weisen zeugen konnten. Das erste ist Leben durch ihren Lebenswandel. Sie lebten auf einmal krass anders als bisher. Sie hatten auf einmal ganz neue Werte, ganz neue Ziele, ein neues Commitment. Die waren gerade eben, auch nach Jesu Tod sind die wieder zurück nach Galiläa. Ja, die waren wieder Fischer. Die Nummer war vorbei, die waren frustriert. Davor waren sie Fischer. Aber dann kommt die Kraft des Heiligen Geistes auf sie. Dann haben sie die Zeit mit Jesus zusammen. Und die Provinzfischer gehen in die Hauptstadt und werden Megachurch-Gründer. Werden diejenigen, ehemals wie Rudi Carrell, ja, gerade noch so jetzt auf der Showbühne für alle Alten hier, die irgendwo da sind. Das heißt, die waren gerade eben Fischer und jetzt ist ihr größter Wunsch, alles in ihrem Herzen, wir müssen die Botschaft von Jesus bekannt machen, hier und überall in der Welt. Und wir sind bereit, dafür unser Leben zu lassen. 11 von 12 Aposteln haben einen Märtyrertod erlebt. Ich weiß nicht, was das letzte Wort dafür ist. Sind eines Märtyrertodes gestorben. So. Ja. Also, die erste Komponente von Zeugensein ist Leben mit dem Heiligen Geist. Die zweite Komponente ist, Gott zeigt sich in deinem Zeugnis. Die Apostel haben Zeichen und Wunder erlebt. Lahme wurden durch sie geheilt. Gefängnistüren gingen auf. Ich weiß immer noch nicht genau, was das größere Zeugnis ist. Dass die Gefängnistüren aufgingen oder dass die Gefangenen noch alle da waren. Gefangene blieben da, obwohl sie hätten gehen können. Gott hat das Zeugnis der Apostel bestätigt, indem er Zeichen getan hat, indem er gehandelt hat, indem er sich hinter sie gestellt hat. Und die dritte Komponente ihres Zeugenseins war, sie haben es erzählt. Sie, Petrus predigt und 5000 Menschen bekehren sich. Paulus predigt vor Festus, Paulus geht nach Rom, predigt dort. Sie waren motiviert, das zu sagen, was sie erlebt haben. Wir haben eine Geschichte, da wird Petrus ins Gefängnis geworfen und am nächsten, und ich sage, nicht mehr drüber reden, ja? Bitte erzähl nichts mehr. Und er steht am nächsten Tag wieder auf dem Marktplatz und er kann nicht anders, als allen zu erzählen, dass Jesus der Messias ist und dass er das erlebt hat. Sie reden, sie erzählen, was sie erlebt haben. Wie kann es sein? Apostelgeschichte 1,8. Sie haben die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. In ihrem eigenen Zeugendienst, in diesem Zeugesein, sind sie tatsächlich nur die Juniorpartner. Der Heilige Geist ist der Seniorpartner. Es ist sein Verdienst, dass Petrus, Stephanus, Paulus so krass unterwegs waren, wie sie waren. Denn seine Kraft wirkte das in ihnen. Und er wirkt und will auch in dir und in mir wirken. Gehen wir von damals und dort weg. Kommen wir zum Jetzt und Hier. Du bist Zeuge. Das ist deine Berufung. Du sollst Zeuge sein. Und damit stehst du Hand in Hand mit den Aposteln und mit den Tausenden und Abertausenden Menschen seitdem. Wir sind jetzt keine Augenzeugen von Jesu Tod und Auferstehung. Da liegen doch ein paar tausend Jahre dazwischen. Aber die Apostel haben das aufgeschrieben. Die Schrift zeugt von Jesus. Und dieses Wissen, diese Schrift steht dir zur Verfügung. Und du sollst davon erzählen. Aber das ist halt kein Augenzeugenbericht. Das ist nur ein zweiter Handbericht. Die haben das gesagt. Wenn du jetzt vor Gericht stehst und sagst, der hat gesehen, dass der das gesehen hat, na, ist das noch nicht so das ganz, ganz krasse Zeugensein. Und deswegen brauchen wir zusätzlich zur Schrift eigene Erlebnisse aus erster Hand. Jesus ist der auferstandene Herr, der lebt und der wirksam ist, damals und dort und jetzt und hier. Und in Jerusalem und in deinem Leben. Was hat Jesus in deinem Leben schon getan? Come on. Was wirkt er in deinem Leben? Was tut der Heilige Geist in deinem Leben? Auch dein Zeugendienst muss aus allen drei Komponenten bestehen. Und ich möchte euch das aufdröseln. Was heißt es, Zeuge zu sein? Erstens, lebe sichtbar in der Kraft des Heiligen Geistes. Es geht nicht darum, ein Hochglanzleben zu führen, wo alle sagen, boah, die hat's aber drauf. Es geht darum, dass lass dein Umfeld an deinem Leben teilhaben. Deine Glücksmomente, deine Herausforderungen, deine Kämpfe, dein Alltag, deine unaufgeräumte Küche. Sei Zeuge für Jesus, indem du andere miterleben lässt, wie du mit der Hilfe des Heiligen Geistes unterschiedlichen Herausforderungen begegnest. Und vielleicht sind es Herausforderungen, die sie auch in ihrem Leben haben. Aber an dir sehen sie, wie du mit dem Heiligen Geist durch diese Situation durchgehst. Dein Umgang mit deinen vielleicht schwierigen Eltern oder vielleicht einfach nur gebrechlichen Eltern oder Schwiegereltern, dein Ringen um Frieden in der Nachbarschaft, dein Nichtlästern am Arbeitsplatz, dein Umgang mit Leid und Verlust, deine Art, Freundschaften zu leben, mit jemandem zu weinen, mit jemandem zu lachen. Es geht nicht um die perfekte Performance, aber Galater 5, 22, 23. Der Heilige Geist lässt in dir Liebe, Versöhnung, Vergebung, Freundlichkeit, Sanftmut, Demut, Geduld, herzliches Erbarmen, Friede und Dankbarkeit wachsen und es wird sichtbar in deinem Leben. Und die Menschen um dich herum, die du an dich ranlässt, die nehmen es wahr. Und du wirst Zeuge. Dein Leben zeugt von deinem Gott. Und ganz ehrlich, ohne Jesus wäre das bei deinem Charakter und bei meinem Charakter in der Fülle nicht möglich. Wirst du mal scheitern? Ja, Apostelgeschichte. Paulus und Barnabas zerstritten sich. Ja, okay, da kam was Gutes bei raus, aber das hätte man bestimmt auch heiliger darstellen können. Kann schon mal passieren. Ist aber egal. In der Gesamtheit, über die Jahre, spricht dein Leben vom Wirken des Heiligen Geistes. Fließt das aus dir raus? Ist das sichtbar? Und es wird in der Art, wie du lebst, sichtbar. Du hast einen Erlöser, einen Tröster. Da ist Sinn in deinem Leben. Es gibt jemanden in deinem Leben, der dich bedingungslos liebt, der dich niemals verlässt. Und du hast eine ewige Hoffnung. Das macht einen Unterschied. Zweitens, Gott zeigt sich in deinem Leben. Erkenne, dass Gott sich auch in deinem Leben zeigt. Es liegt in Gottes Interesse, dass die Menschen Jesus als Messias erkennen. Da musst du ihn nicht zu hin überreden, sondern das ist sein Herz. Gott möchte, dass Menschen sehen, dass Jesus lebt, dass er regiert und dass, wenn man sich an ihn wendet, dass man Hilfe erfährt. Und hier haben wir den Unterschied zwischen christlichem Glauben und Religion und Philosophie. Gottes Arm ist eben nicht zu kurz. Und Gott ist lebendig. Und er ist hier und heute da und kann eingreifen. Und ich wette, jeder von uns, der Jesus kennt, kann erzählen, wie er Gott schon erlebt hat. Davon bin ich überzeugt. Im Großen und im Kleinen. Gott ist mit dir. Ich mache dir ein paar Beispiele. Du weißt einmal mehr, ganz auf einmal, hundertprozentig, was die richtige Entscheidung ist. Gott führt dich. Du bekommst den Zuschlag für die günstige Wohnung, wo 20 Leute sich drauf beworben haben, obwohl du als Einziger keine vernünftigen Referenzen mitbringst. Gott bezeugt sich in deinem Leben. Du hast für ein kinderloses Pärchen gebetet, das wirklich den Wunsch hat, Kinder zu bekommen, und sie ist schwanger. Gott bezeugt sich. Dir stand das Wasser schon finanziell bis zum Hals und auf einmal war da ein Briefumschlag im Briefkasten oder auf einmal kam irgendjemand eine Steuererklärung zurück oder was auch immer. Gott bezeugt sich. Ich möchte euch einladen, wenn ihr Teil einer Hausgruppe seid, redet darüber, was hat Gott in deinem Leben schon getan? Und Was ich mich immer frage, erkenne ich das denn als Gottes Wirken in meinem Leben? Oder nehme ich das alles als selbstverständlich hin und frage mich, wo ist das große Wunder? Lasst uns sensibel dafür werden, zu sehen, was Gott in unserem Leben tut. Gott kann krasse Sachen machen, übernatürlich, und Gott kann natürlich wirken. Beides ist das bestätigende Handeln Gottes. Erwartest du, dass Gott was tut? Betest du, dass Gott was tut? Ich hoffe. Lasst uns mutiger werden, kühner sein und Gott mehr zutrauen. Und der dritte Aspekt des Zeugeseins ist, erzähle. Erzähle, was Jesus in deinem Leben tut. Ich möchte euch an der Stelle mein Zeugnis erzählen, in dem sowohl dieses Gott zeigt sich, als auch das Erzählen eine ganz wichtige Rolle spielte. Und zwar bin ich, klar, dorfkatholisch aufgewachsen, habe mich komplett vom Glauben entfernt, fand das total, ja, mehr so für einfachere Gemüter der Dorfgesellschaft passend und fand, ich stehe da voll drüber. Und ich lebte meines Erachtens ein ziemlich gutes Leben als, nennen wir es mal, Nicht-Christ. Es war alles gut. Ich war 21 Jahre alt, ich studierte in Mannheim, BWL und so weiter. Das war das Einzige, was nicht so gut war. Ansonsten war alles Hammer. Und dann kam dieser eine Tag. Ich meine, dass der kommt, war mir klar. Das war der Tag vor der Mathe-Klausur über E-Funktionen. Bis zu diesem einen Tag konnte ich den Umstand, dass ich keine Ahnung habe, was eine E-Funktion ist, ziemlich gut wegdrücken, war gar kein Problem. Aber an diesem einen Tag, genau genommen in dieser Nacht, wurde mir bewusst, ich habe ein Problem. Ich habe immer noch keine Ahnung, was E-Funktionen sind und morgen muss ich da irgendwas zu sagen. Das ist schwierig. Und weil es so auswegslos war, habe ich das gemacht, was viele Leute machen, wenn sie in einer absolut auswegslosen Situation sind. Sie beten auf einmal aus dem heiteren Himmel. Mein Gebet war folgendes: Jesus, ich glaube nicht, dass es dich gibt, aber wenn es dich gibt, morgen habe ich diese Klausur. Ich habe keine Chance, sie zu bestehen. Wenn ich also aus wundersamer Art und Weise diese Klausur bestehen sollte, machen wir einen Deal. Ich gehe einmal in die Kirche, du bringst mich durch diese Arbeit durch, alles ist gut. Und ich bin in diese Arbeit gegangen und ich habe nicht gerechnet, nein. Ich habe einfach gedacht, ich kreuze an, Multiple Choice. Klar, man könnte natürlich auch Zufall, ja, könnte ja sein, dass ich zufällig bestehe. Und ja, ich habe bestanden, aber nein, nicht mit einer 1. Also insofern, es war kein unglaubliches Zeichen, mit einer 3. Kann Zufall sein, kann auch kein Zufall sein. Ich fand's Hammer. Ich dachte mir einfach, super, so einfach habe ich noch nie eine Arbeit geschrieben. Prima, ich gehe jetzt einmal in die Kirche, 45 Minuten, das war's. Mein Leben ist gut. Das ist effizient, das ist BWL. Kurz und gut, ich bin also, weil ich glaube ja nicht an Gott, nichtsdestotrotz, mach keinen Quatsch mit jemandem, den du nicht kennst, einmal in die Kirche gegangen. Katholische Kirche, Lindenhof, nicht wahnsinnig fancy. Und ich saß da drin. Und da war es, dieses Gefühl von Frieden. Ganz widersinnig. Niemand hat was Besonderes gesagt. Aber es war einfach, ist das Gott? Es fühlt sich gut an. Es fühlt sich gut an. Keine Ahnung. Ich bin rausgegangen, dachte mir, das war cool. Ich hatte noch keinen Gedanken darüber, dass ich da wieder hingehe oder so. Ich dachte mir einfach, das war cool. Ja, vielleicht gibt es Gott, warum auch nicht. Und dann passierte das nächste Krasse. Und deswegen kommt Erzählen mit ins Spiel. Meine Mutter rief mich an. Die Frau, die vor Jahren ausgetreten ist und wirklich, also Religion war so gar nicht ihrs. Und sie rief mich an und sie hatte den Mut, und sie brauchte Mut, weil sie hatte mich gedacht, dass ich sage, jetzt hast du voll den Knall. Sie hatte den Mut, mir zu erzählen, Jessie, weißt du was? Ich habe da einen Arbeitskollegen, der hat mir letzte Woche von Jesus erzählt. Und ich war jetzt bei einer Bibelstunde. Und die beten. Und ich glaube jetzt an Jesus. Und als sie mir das am Telefon gesagt hat, war ich erstens völlig perplex. Dachte mir, was, eine Bibelstunde? Ja, ich glaube jetzt seit neuestem auch irgendwie an Gott irgendwo, aber musst du immer so übertreiben? Und ich dachte mir, das ist eine Sekte, ich muss meine Mutter da retten, definitiv. Aber sie hat mir davon erzählt. Sie hatte den Mut gehabt, mir von Jesus zu erzählen. Ich bin nach Hause gefahren, um sie zu retten, sitze da in dieser Bibelstunde drin und da war es wieder. Der Frieden Gottes. Ich bin nach Hause gekommen, fragte meine Mutter, was soll ich tun? Natürlich noch klassisch pfingstlich mit dem richtigen Gebet, sonst funktioniert es nicht. Aber was muss ich tun? Glaube mit ganzem Herzen, dass Jesus Christus dein Erlöser ist, dein Retter ist, dein Heiland ist. Sag, ja, bisher war mein Leben, ja, alleine schaffe ich es nicht, aber ich nehme dich an als meinen Herrn und Erlöser. Habe ich gemacht. Sie hat mir natürlich eine Bibel überreicht, sagte, ich wusste, dass du das eh tust. Und seitdem geht mein Weg da entlang. Ich habe erlebt, Gott zeigt sich. Und ich hatte das Glück, dass meine Mutter es mir erzählt hat. Ich weiß nicht, wo ich gelandet wäre, wenn sie es nicht gesagt hätte. Erzähle, was Jesus in deinem Leben tut. Vielleicht warst du früher der größte Chaot, ein absoluter Choleriker. Jetzt bist du geduldig und besonnen. Dein Leben spricht Bände vom Heiligen Geist. Aber du musst erzählen, was der Grund ist, warum es so ist. Und wenn du es nicht erzählst, hat es zwei fatale Folgen. Folge 1, die Ehre, die eigentlich Gott zukommt, landet bei dir. Oh, der war früher war er ein ganz furchtbarer Chaot. Jetzt ist er so ein toller, netter Mensch. So ein toller, guter Mensch. Alle gucken auf dich und denken sich, du hast es voll drauf. Aber es kommt nicht rüber. Hey, es ist Gott, der es getan hat. Seine Ehre ist es. Der zweite Punkt, genauso dramatisch, ist, du verhinderst, dass andere Christus finden. Und weißt warum? Du schaust nicht die Filme, die andere Leute gucken von mir aus. Oder du lässt es nicht am Arbeitsplatz. Oder ja, man erkennt die Art und Weise, wie du deine Ehe führst. Da ist irgendwas anderes. Und Leute gucken darauf, stellen fest, du bist geduldig und freundlich und integer und machst was mit deinen Kindern. Und jeder lobt deinen Lebensstil. Aber stellt für sich fest, das ist für mich nicht umsetzbar. Das kann ich selber gar nicht bringen. Und die Leute um dich herum kämpfen mit ihren Lastern und mit ihrem Minderwert und mit ihren wirklich blöden Eigenschaften, die sie selber kennen. Und die kriegen sie nicht unter die Füße. Und dann sieht man nur bei dir, dass alles super läuft, aber es kommt nicht rüber, warum. Und man kann nur feststellen, okay, der kann's, ich kann's halt nicht. Auf einmal macht es keinen Spaß mehr, mit dir abzuhängen, weil du hast ja alles drauf. Du bist ja der abgehoben Heilige. Du bist vielleicht ein toller Typ, aber ich kann so nicht werden. Hey, wir müssen den Leuten sagen, ich auch nicht. Erstens, ich habe gar nicht alles im Griff, aber ich habe einen Erlöser. Zweitens, was immer Gutes in meinem Leben passiert, macht Gott in mir. Ist der Heilige Geist, der das wirkt. Das ist nicht meine wundersame, überfliegermäßige Geduld. Gott hilft mir, geduldig zu sein. Der Heilige Geist wirkt in mir. Und weißt du was? Er möchte auch in dir wirken. Das ist Evangelium. Das ist die frohe Botschaft. Gott will es dir auch geben. Du darfst sein Kind sein. Er möchte seinen Heiligen Geist in dich hineingeben. Und du darfst Sohn und Tochter Gottes sein. Das ist kein exklusiver Verein. Komm, sei Teil davon. Du hast was Großes oder was Kleines mit Gott erlebt. Nenne ihn als Urheber. Wenn du erzählst, dass ausgerechnet du diese Wohnung bekommen hast, vergiss nicht, Gott zu erwähnen. Wenn du Heilung erlebt hast, gib nicht dem Heilungsministry, gib nicht dem Beter, gib nicht mal dem Arzt die große Ehre, sondern vergiss Gott darin nicht. Gott ist 24/7 in deinem Leben präsent und der Heilige Geist lebt in dir. Und Zeuge sein bedeutet nicht ein Add-on zu deinem vollen Alltag, Zeuge sein bedeutet nicht, aus eigener Kraft so gut zu performen, dass alle beeindruckt sind. Du bist nicht der Hausierer, dessen Klingeln jeder fürchtet, sondern du bringst die frohe Botschaft in eine Welt, die dringlichst die frohe Botschaft hören muss. Die Leute um dich herum brauchen das Evangelium. Sie brauchen die frohe Botschaft. Und Zeuge sein bedeutet Gottes Liebe für dich, für diese Welt und für die Menschen um dich herum 24/7 rausfließen zu lassen, sichtbar zu machen. Lebe, erkenne und erzähle. Zwei kurze Thesen zum Schluss. Gedanken, die ich mir so gemacht habe. Kann es sein, erleben wir deshalb weniger, nennen wir es mal Wunder, Zeichen, weniger mit dem Heiligen Geist, weil der Zweck von diesen Zeichen der ist, dass man Jesus bezeugt, und wenn wir da auch runterfallen und einfach sagen, ich bezeuge Jesus gar nicht, wozu brauchst du denn ein Wunder? Lasst uns doch wieder mehr Zeuge sein. Mein zweiter Gedanke ist, wenn wir dieses Zeuge sein wieder in den Mittelpunkt stellen und nicht einfach nur das als ein merkwürdiges Brüderwort annehmen, könnte es sein, dass wir dann einfach viel mehr wieder mit dem Heiligen Geist auch erleben? Ich hätte da Lust drauf. Ihr auch? Ich wünsche mir das. Und deswegen möchte ich noch mit euch beten. Herr, danke, dass wir gerufen sind, in der Folge der Apostel, als diejenigen, die dich bezeugen sollen bis zum Ende der Erde, deine Zeugen zu sein. Herr, danke, dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast, dass wir von uns heraus nicht Zeuge sein müssen, sondern dass du das in uns wirkst. Und ich bitte dich, Herr, Heiliger Geist, lehre uns, leite uns, führe uns, dass wir leben in deiner Kraft und dass wir das sichtbar machen, dass das offensichtlich wird für die Menschen um uns herum, dass es leicht ist, dass Menschen dich erkennen anhand dessen, wie wir einfach unser normales Leben leben. Herr, ich bitte dich, Heiliger Geist, hilf uns zu erkennen, was du alles in unserem Leben tust. Lass uns sehen, wo du dich zeigst. Ich bitte dich, schenk uns Mut und Vertrauen darauf, dass du dich hinter das Zeugnis deines Sohnes stellst. Und dass da, wo wir auf Jesus hinweisen und nicht auf uns selbst, dass du da am Wirken bist. Herr, ich bitte dich, schenk uns Mut, auch von dir zu erzählen. Wirklich Zeuge zu sein. Zu sagen, das ist passiert und das habe ich gesehen und Jesus war die Ursache. Schenk uns da eine ganz neue Kühnheit. So wie in der Apostelgeschichte gebetet wurde, schenk uns Freimut, Herr, dich zu bezeugen. Umso mehr. Herr, mach uns zu deinen Zeugen. Und wir wollen dich bitten, dass die Menschen um uns herum, Familienangehörige, Freunde, die die gute Botschaft noch nicht gehört haben oder noch nicht erkannt haben, dass da ein Gott ist, der sie liebt, der seinen Sohn für sie gegeben hat, der ihnen Gutes möchte, der gut ist. Herr, hilf uns da. Herr, da bitten wir dich, dass du diese Herzen erreichst. Und schenk du Umkehr, schenk du ewiges Leben, Herr. Darum bitten wir dich. Amen.